Radio X Hörbox.
Willkommen zu Hörbox, am Mikrofon Janina Lapart. Vor ein paar Tagen hat der Buchtag «Was liest du, wer bist du?» von der GGG Stadtbibliothek Basel stattgefunden. Es ist eine andere Veranstaltungszeit. Ab sofort gilt nämlich jeder dritte Donnerstag oben vom Monat und nicht mehr am Sonntagmorgen wie bisher. «Was liest du, wer bist du?» Ich habe mich eine Stunde mit dem Arvid Weck unterhalten, der Koch und Gastrounternehmer ist. Arvid Weck, du hast als Buch nicht etwa einen Roman oder einen Comic oder ein Sachbuch mitgebracht, sondern ein Kochbuch. Neulegend eigentlich als Koch kann man als erstes denken und als zweites wirft es doch ein paar Fragen auf und Diskussionspunkte. Dem widmen wir uns gern im zweiten Teil von diesem Talk. Jetzt erst zu dir, zu deinem Leben, zu deinem Werdegang als Koch. Vor fast 40 Jahren bist du geboren, Steinerschule hast du absolviert, dann eine Kochlehre im Restaurant Höfli zu Brattelen. 2006 die Kochlehre erfolgreich abgeschlossen und dann gerade mit einem eigenen Restaurant angefangen. Z Roggenburg in der Neumühli. Das ist insofern bemerkenswert, wer dort mit dir im Boot gesessen ist.
Genau. Mittlerweile bin ich 40. Genau. Und ja, es war natürlich nicht mein Restaurant gewesen, sondern meine Mutter quereinsteigend hat das gekauft und ich konnte dort dann die Küche übernehmen, nachdem sie es auch schon 3 Jahre geführt hat, mit einem anderen Koch. Und ich habe dann 2 Köche von der Kochlehre, die mit mir zusammen in die Klasse gegangen sind, mitgenommen. Und wir haben dann dort zu dritt on-off gekocht.
Also du als ausgelernter Koch, 2 Kollegen, bei deiner Mutter, die quer eingestiegen ist, das ist insofern eigentlich noch eine interessante Konstellation.
Genau, also der Vorteil, den wir kennen, also ich habe immer gewusst, so, was ich will. Ich war schon ein bisschen älter, als ich die Kochlehre gemacht habe. Ich habe vorher 12 Jahre Schule gemacht und dann eigentlich tendenziell eher Sport. Also ich war eigentlich eher einer der Älteren in der Gewerbeschule. Und dann habe ich einfach gewusst, was ich will. Und dann habe ich es eigentlich auch cool gefunden, mit diesen 2 Jungs einfach können machen, was wir wollen.
Und
schon damals.
Und genau. Dann trotzdem auch in der Rolle vom Sohn dort arbeiten.
Genau. Aber das ist irgendwie, das ist natürlich der Anfang gewesen. Und dann bin ich natürlich schon noch Sohn gewesen. Wo sich dann irgendwann so entwickelt hat, dass uns dann irgendwann ist dann Geschäftspartner, hat man sich das so müssen angewöhnen. Genau.
Denkst du gerne an die Zeiten zurück?
Die sind toll gewesen.
Das Roggenburg.
Ja.
Was war es für ein kulinarisches Angebot gewesen? Nicht im Höfli, sondern im
Neumühli. Ja, also dort haben wir, muss natürlich sagen, wir sind direkt von der Lehre dort an. Und dann habe ich das Gefühl, es war schon so ein bisschen das Finden gewesen. Und ich denke, wir haben schon tendenziell so ein bisschen das gemacht, was wir im Höfli gemacht haben. Und im Höfli ist so eine gehobene Küche, aber jetzt nicht ganz Top-Level gesehen von Sternenküche oder von Gumio. Aber sehr, sehr, sehr gute Ausbildung habe ich dort geniessen können. Und wir haben das eigentlich so ein bisschen weitergezogen. Und ich würde sagen, ich habe schon, durch das, dass ich auch ein bisschen älter gewesen bin als die anderen, und mit 20 ist das noch ein bisschen Unterschied, ob man 2-3 Jahre älter ist, als mit 40, wo ein 37 ist. Und dann habe ich schon ein bisschen, bin schon der gewesen, der gezogen hat. Aber die anderen haben sich dann auch entwickelt. Und dann haben wir gekocht, was man will, und haben uns inspirieren lassen im Garten. Das ist ja Neumühle, ist so Jura, Frankreich, Elsass fast schon. Und dann hat's
sehr ländlicher.
Sehr, also ja, es hat eigentlich nichts anderes als Land. Genau, es ist eigentlich Land. Und dann hat's, und Wald, und wir sind zu dritt immer gepilzeln oder irgendwie so Sachen. Wir haben auch Zeugs gesammelt und im Garten geschafft und sind dann an irgendwelche Märkte im Elsass gegangen und haben dann Sachen gekauft und uns inspirieren lassen. Aber es ist halt noch so eine Finde gewesen. Es ist halt ein Prozess von, ja, es ist wie wenn man jung ist, man ist noch nicht vielleicht so in einer gewissen Form Pubertät und dann entwickelt sich das Ganze. Und das ist erst dann so, ich habe das Gefühl, das ist erst danach passiert. Also dort sind wir so ein bisschen, klar haben wir ein gewisses Level gehabt, Aber so eine Suche ist nach wie vor gesehen dennoch.
Also, die können frei improvisieren, dann auch saisonal arbeiten, dann wieder Haute Cuisine ein bisschen probieren, dann genau. Aber wieder Mainstream mit Pizza.
Das ist halt der Spagat gewesen. Ja, nicht Pizza unbedingt, aber das ist halt dort so, es ist halt ein Ausflugsort. Und viel Velofahrer dürfen fahren und so. Und dort hat man so ein bisschen den Spagat müssen machen, aber man kann auch, oder man hätte auch können, die einfachen Sachen kann man auch schön machen. Oder mit Liebe, oder mit, kann ja Sachen aus dem Garten noch sammeln. Und
weil das Essen ist dann am Schluss auch noch fein.
Ja, eben genau. Also man kann die Sachen, die einfach sind, auch fein machen. Genau.
Und du bist gerade mehrfach in Aufgaben eingespannt gewesen, sowohl im Management, bei Bestellungen, dann Abrechnungen, schließlich auch die Reinigung, Buchhaltung, die Aussenwirkung vom Restaurant auch.
Genau, also Buchhaltung dann nicht, aber natürlich durch den Einkauf. Aber die Buchhaltung habe ich dann noch nicht so Einblick gehabt. Im Nachhinein hat es jetzt, im jetzigen Zeitpunkt, hat es eigentlich gern noch mehr Einblick gehabt oder mehr so geführt.
Also viel mehr rundum Management.
Ja, aber ich habe das Gefühl, es ist schon gut gewesen, dass ich das dann nicht gemacht habe. Aber jetzt im Nachhinein hat es gern gemacht, dann. Mhm. So. Aber das ist jetzt, habe ich auch den Entwicklungsprozess durchgemacht und ist dann nochmal ist dann einfacher zu sagen, als es dann gewesen ist.
Und wo
aber ist sonst, ja, genau. Aber sonst habe ich schon alles gemacht. Also es ist natürlich das Haus von meiner Mutter gewesen oder so ein Stand und dann, auch anbetracht dessen, dass wenn jetzt etwas kaputt gegangen ist oder man etwas hätte flicken müssen, dann habe ich es natürlich geflickt, weil es ist ein Teil von mir, genau, wo ich dann flicke.
Und wo ist denn keine Kompetenz der Koch denn noch geblieben?
Ja, ich habe natürlich die Inspiration, das ist auch jetzt immer noch der Fall und ich ziehe natürlich auch die Inspiration dann aus dem, dass ich vielleicht dann das andere wieder wertschätze. Also wenn ich jetzt irgendwann etwas Handwerkliches mache oder irgendetwas muss geputzt werden, eine Kanalisation, dort ist eine Kanalisation und dann so zum Auspumpen, funktioniert etwas nicht und das muss funktionieren, dann macht man es einfach. Ja, das mache ich auch jetzt noch so ein bisschen. Die Inspiration oder das Wertschätzen lernen durch andere Projekte, wo man dann weiss, nach zwei Wochen ist es vorbei.
Wir haben uns im Vorfeld getroffen, für das Gespräch vorbereitet und dann hat mich ein Satz sehr eigentlich beeindruckt. Der Arvid sagt, ich koche für mich, nicht etwa für meine Gäste. Und das hat mich so beeindruckt. Also, ist es denn nicht ein Ziel, den grösstmöglichen Nenner zu finden, dass du den Geschmack von deinen Gästen dann auch triffst und möglichst jede Geschmacksrichtung auch kannst abdecken und darauf eingehen, wenn jetzt zum Beispiel jemand laktosefrei oder vegan oder ohne Knoblauch und Zwiebeln oder ohne Koriander und so, möchtest du denn nicht möglichst viel anbieten können?
Nein, das habe ich gemerkt, dass dich das so erstaunt hat. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, also, wo das sagt, so. Wenn ich mit anderen, also eigentlich, ich glaube, es ist eigentlich fast in jedem Beruf so, dass du kannst es ja schlussendlich nur für dich machen. Und dann entweder, ist klar, dass es nicht allen gefällt. Und entweder gefällt es dir oder es gefällt dir nicht. Und wenn es dir nicht gefällt, das ist auch okay. Und ich versuche natürlich einfach mein Bestes zu machen. Und ich glaube, wenn man das bewusst oder wenn man das irgendwie intensiv macht, also, dann ist es auch gut. Und das Wichtigste ist ja, dass es für dich gut ist. Das ist für mich so. Also, wenn ich zufrieden bin und du sagst, ja, es hat jetzt nicht so geschmeckt oder es ist jetzt nicht so. Wenn es einfach haten ist, dann geht es rein und raus. Also, es belastet vielleicht schon ein bisschen, aber es geht rein und raus. Aber wenn es jetzt konstruktiv ist, dann kann ich es irgendwie vielleicht anpassen. Ja, okay, der Teller ist vielleicht nicht, weiß nicht, heiß gesehen oder irgendetwas. Aber schlussendlich, glaube ich, auch im Allgemeinen, also im Leben, musst du eigentlich die Sachen für dich machen und musst sie richtig machen. Halt alles aus deiner Perspektive, was du für richtig empfindest. Und, ja, jeder hat ja einen anderen Geschmack. Also ich würde mich ja zerrissen. Und so. Und dann, zack, das macht mir Spass, das will ich machen. Und dort haben wir ja auch mal diskutiert, aber vielleicht fragst du das auch noch, wenn man halt ins Restaurant geht, habe ich es am liebsten, wenn ich das kriege, was der Koch am liebsten kocht.
Ohne Speisekarte.
Ohne Speisekarte. Nicht das, was ich jetzt gern würde essen. Das kocht er ja vielleicht gar nicht gern. Und dann, ja, und dann ist es ein bisschen.
Genau, man muss sich also nach dem Koch oder nach der Köchin dann richten.
Ja, das ist natürlich die Voraussetzung, dass man das Vertrauen hat, zum Handwerk oder egal in welchem Beruf. Es kann ja Grafiker oder Autor oder irgendetwas sein, dass der das gut macht. Und dann im freien Hand lassen. Und
Und wenn du in der Küche stehst als Koch, tust denn du die Augen verdrehen, wenn dann eine Bestellung reinkommt, ja, aber dann das ohne das und da extra und so. Ist denn das für dich kompliziert, wenn du dann doch die eigenen Geschmack so ein bisschen verbiegen musst?
Ja, es kommt ein bisschen drauf an, denke ich. Also auf die Situation. Also, es gibt manche Leute, die sagen, es ist manchmal zu spät. Also, man tut schon manchmal die Augen verdrehen. In der Küche sieht man es ja dann nicht so. Also, es ist eine Sichtküche. Aber, eben, ich meine, zu meiner Lehrzeit ist vegetarisch schon so ein bisschen das Highlight gesehen von, ja, und das vielleicht dann noch Nussallergie, das hat es noch so ein bisschen gegeben. Und alles andere ist noch nicht so, es ist erst so im Kro gesehen.
Vegan hat man noch gar nicht kennt.
Vegan ist noch gar kein Thema gesehen. Und, vielleicht, ja, Rohkost ist dann vielleicht so ein bisschen aufgekommen. Ja, und dann, und Gluten oder so, oder Zöliakie, das weiss ich noch, hat es auch gehabt. Und das ist dann nämlich schon so, oh shit. Was machen wir jetzt? Haben wir irgendwie super geschafft, gerade so mit Mehl und also mit den Produkten, wo Gluten enthalten. Und aber ich habe sowieso, dort, wo ich gekocht habe, ich eigentlich nie eine Speiskarte gehabt in dem Sinne, das hat einfach das gegeben, was es gibt.
Auf was du jetzt gerade Lust gehabt hast.
Oder was wir jetzt gerade Lust gehabt haben, genau.
Ja, ja, ja. Was lehnst du als Konsument, aber halt du als Koch ab? Also hast du etwas explizit nicht gern? Oder was gibt es in deiner Küche aus Prinzip gerade gar nicht?
Ich koche natürlich schon das, was ich gern habe, koche ich. Also, ich habe Kuttle. Also, in Reihen habe ich jetzt nicht so gern. Wenn man, also, das ist so meine Vorstellung. Oder, ich glaube, es ist auch so, wenn man in ein gutes, das ist vielleicht auch ein teures Restaurant, geht und dort ein guter Koch ist, dann kann man auch die Sachen essen, wo man, es ist ja nicht so, dass ich es mega grusig finde oder ich bin allergisch, aber dann kann man auch die Sachen essen, wo man eben nicht gern hat im Normalfall, weil die das einfach gut können zubereiten. Und von dem her sage ich, hey, ich habe eigentlich alles gern. Mittlerweile muss ich sagen, ich habe sehr gerne Meeresfrüchte und diese Sachen, aber mittlerweile muss ich ein bisschen sagen, es ist so, es gibt Sachen, die ich einfach dann versuche.
Mit dem Fisch aus Alaska oder so.
Ja, genau. Aber ich meine, WWF sagt sowieso, es ist eh alles schon ausgefischt. Und eigentlich jeder Fisch ist bedroht. Genau.
Ist Bio eine Pflicht bei dir?
Nein, es ist keine Pflicht und es ist mehr vielleicht eine Ideologie. Aber ich glaube, das kommt auch aus dem Hause weg. Genau. So ein bisschen. Aber es ist mehr ein wichtiger Teil und der wichtige Teil, also es ist mehr, dass man es, also ich habe Mühe mit Bio als Business.
Mit dem Label.
Mit dem Label. Mit dem habe ich schon ein bisschen Mühe. Dass der Bauer dann sagt, ja, jetzt mache ich halt Bier, dann gibt's vielleicht, also ich weiß nicht, ob es so ist, aber dann gibt's mehr Subventionen, aber ich selber habe nichts mit dem Bio an Hut. Das funktioniert für mich so halb. Es ist vielleicht in gewisser Form okay. Es ist wie vielleicht der Skihelm am Anfang vor, weiß nicht wie viel Jahren, ist halt super, jetzt schützt der Kopf, aber es hätte so, dass der In-Effekt braucht, damit alle den anziehen. Und mittlerweile ist das nicht mehr so das Thema.
Dass
aber
es jetzt etabliert ist
mit Bio. Jetzt ist es etabliert, genau. Und, aber das Bio ist schon, auch nach wie vor, also, wir sind wegen dem auch mit dem Brunch dann in die Märthalle, wie es geheissen hat, damals. So, Bio ist Thema, genau.
Eine andere Aussage von dir ist, Gastronomie ist ein Kampf. Wieso?
Es ist einfach hart, weil gerade wenn man etwas will erreichen und ein gewisses eigenes Ziel hat, dann ist es einfach aufwendig. Und dann hast du einen, also, ich glaube, der Kampf ist, dass du halt du hast eine gewisse Zeit, wo du liefern musst. Mhm. Und die kannst du nicht rausschieben, die Zeit.
Und gestern Hunger.
Gestern Hunger. Also, du kannst nicht dem Kunden sagen, jo, hey, ich mache jetzt eine Nachtschicht. Du kannst erst um 2 Uhr morgens essen. So. Wenn du jetzt irgendetwas fertig werden musst, ein Buch geschrieben hast, dann kannst du das noch, dann schaffst du halt einfach 25 oder 24 Stunden. Jo, 24 Stunden dauern. Und dann hast du es geschafft. Und im Restaurant, dann muss es sein. Und das ist der Stress. Und halt, dass es dann, wenn du halt Ziel hast und entweder hast du ein grosses Team, es ist halt vielleicht nicht so gut bezahlt. Okay. Und dann hast du aber dann nicht so ein grosses Team. Und dann musst du halt selber machen.
Um bei dem Kampf zu bleiben, das ist so eine Kriegsrhetorik, aber bleiben wir jetzt gerade bei dem. Was sind denn deine Waffen, wo du in den Gastronomiekampf eingestiegen bist?
Ja, die Waffen sind sicher eben die Inspirationssammler in der Natur. Ich habe es auch gemerkt mit einem guten Team. Mhm. Also ich habe schon in Finnland bin ich mal gearbeitet. Und dort hat es ein tolles Team gehabt. Und dann ist es so eine, dann schafft man mit, miteinander. Also dann spielt es nicht mehr so eine Rolle.
Das Team dreht
und es pusht. Und ich glaube, die Ziele, die man hat, also wenn man versucht, irgendwie auf gehobenem Niveau zu kochen, dann pusht das auch. Also wenn man es schafft, so zu kochen, wie man sich das vornimmt, und natürlich mit den Gästen zufrieden sein, aber ich glaube, wenn du zufrieden bist, sind auch die Gäste zufrieden.
Und in Finnland hast du auch geschafft?
Dort haben wir einfach ein Event gehabt, wo wir dann länger gesessen sind. Dort haben wir mit den besten Köchen von Finnland können zusammenarbeiten. Und dort habe ich es wieder gemerkt. Also es war auch wieder so mega inspirierend gewesen. Einfach auch der Zug, der Teamhalt oder die Bereitschaft.
Ist dort eine andere Kulinarik? Standard?
Ja, das ist eine andere Kulinarik. Also es ist einfacher. Viel weniger Produkt auf dem Teller. Also bei uns ist ja so, hast du irgendwie 25 verschiedene Düble und Spritzdösle und Sachen, wo du dann so ganz viel so Zeugs machst. Das finde ich auch toll. Aber in Finnland hast du halt eine viel, viel reduziertere. Und dort ist es auch, also die ist natürlich sehr stark am Koch gewesen. Also früher hast du französische Küche und alles gewesen. Und wo sehr schwer war. Und Finnland oder die nordischen Länder haben dann viel die leichtere Küche. Und halt auch, die haben halt auch alles, die haben halt noch das Meer und genau.
Welche Kulinarik ist für dich ein Vorbild, sowohl als du als Gast, als Kunde, als Esser, als auch du als Koch, Macher, Dienstleister?
Für mich sind schon so die ein bisschen gehobeneren Restaurants, wo ich so als Inspiration nehme, aber auch eben die nordische Küche finde ich schon sehr toll. Gerade weil sie so reduziert und dann halt, das hat mir dann auch, es ist früher sind es halt so sehr klassische Teller gewesen, wo man das Zeug drauf serviert hat und jetzt nimmt man irgendwie ein Stück Holz oder irgendein Stein oder irgend so etwas. Und das finde ich auch noch sehr toll. Also ich bin schon sehr naturverbunden, auch im Kochen oder im Gesamten.
Und die Reduktion hast du auch schon verinnerlicht?
Ja, bei mir ist es eine Mischung eben aus dem, ich finde das mit diesen 25 verschiedenen Spritzdöschen schon auch toll. Das ist einfach mega aufwendig. Also allein kannst du es fast nicht. Du bist dann halt eigentlich 10 Köche, die dann den Teller, einen Teller anrichten, so.
Mit Spritzdöschen verzieren?
Nein, weißt du, du hast dann halt irgendwie vielleicht so das Hauptzutat und dann hast du halt noch irgendwelche Cremlis und Söslis und Sachen. Ja. Und das ist halt, jeder Angriff braucht halt gewisse Zeit. Ich habe ein Gericht gesehen, eben, das ist, die haben jetzt, glaube ich, irgendeine Fichtendanne, haben sie einfach so einen riesen Teller gehabt, oder irgendein Ding gehabt, ich habe nicht einen Teller gesehen, aber, und dann haben sie Trockeneis mit Wald angereichert gesehen ist, so mit einer Essenz. Und dann haben sie einfach einen so einen Langustenschwanz da drauf gehabt, wo, glaube ich, noch ein bisschen Zitronenbutter drauf gehabt. Und that's it. Und dann haben sie, und das ist dann natürlich so ein bisschen, wie sagt man,
minimalistisch.
Ja, mega minimalistisch. Aber das Gesamterlebnis von dem Teller, natürlich mit Geruchssinn und visuell und, aber halt einfach, es ist halt einfach nur das Ding und nicht nur so. Also das heisst, das Tannenzweigzeug hast du schon vorbereiten können. Hast du nur noch müssen, das Trockeneis drunter legen. Und dann der Langustenschwanz drauf oder was auch immer, dann kannst du ein geräuchertes Rüebli oder irgendetwas drauf machen. Ja. Und ich glaube, die Einfachheit, das ist ja in vielen Berufen so, die Einfachheit, ist ja nicht gleich einfach, aber weil der es macht, halt schon so erfahren ist, das hätte ich auch machen können. Aber du kommst vielleicht gar nicht auf die Idee, weil du gar noch nicht an dem Entwicklungspunkt bist.
Und hast du das für dich schon ausprobiert? Ist das genauso gut angekommen und gelungen?
Das ist jetzt eine gute Frage. Ich habe es auch schon ausprobiert. Wir machen jetzt auch nächste Woche ein bisschen etwas so in dem Stil. Einfach so einfach, weil ich oft Erfahrung auch mache, wenn man irgendwo ist, ist ja einfach auch ein schöner Sonnengriff, die Tomate, einfach fein. Es braucht einen gewissen Background. Also ich kann jetzt nicht einfach irgendwo im braunen Mutz Tomaten auf den Teller stellen und das servieren und dann finden die Leute so, wow, geil. Oder so. Aber wenn du den Rahmen drumherum hast, dann funktioniert es wieder. Und wir haben halt hier jetzt nicht unbedingt den Toskana oder irgendetwas, wo wir gerade in der Ferien sind und so schon leicht angetrunken. Und dann schon in guter Stimmung sind. Ja, ich glaube, das funktioniert schon.
Es muss vom Setting her dann passen.
Der Service, der Koch, du weißt, du gehst da hin, hast natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, aber so funktioniert es schon. Und ich glaube, das ist auch das, wo die Küche seit einer gewissen Weile auch sich entwickelt hat in die Story. Und das ist ja dann auch noch ein bisschen in dem Buch,
wo man dann... Auf das können wir gerade genau machen. Genau. Du bist seit 2016 Chef vom Zmorgenland in der Märthalle, das hast du ja erwähnt, und seit Mai 2024 auch Chef von der Zmorgeninsel, gerade bei der Novartis hinten. Mhm. Wieso laufen die Brunch-Buffets wie geschmiert? Die sind ja pumpevoll und da kommen wir fast in eine Warteschlange rein, um überhaupt mal einen Teller zu greifen.
Genau. Ja, das frage ich mich eigentlich auch immer. Also es ist so eine... Ich habe das Gefühl, es ist die Mischung. Also einerseits ist die Märthalle so ein bisschen pumpender oder pulsierender Ort. Ich weiß auch nicht, ich glaube, es ist die Mischung aus dieser Professionalität, die wir an den Tag legen, vom Kochen her. Ich glaube, es ist ein Großteil ich mit der Märthalle. Also ich und es sind andere Köche.
Das ganze Team?
Ja, genau. Es zeigt schon immer wieder, dass ich auch vor Ort sein muss oder ich muss es irgendwie... Ja, auf den Geschmack. Also der Jakob, der mit mir zusammen arbeitet, der kann das auch geschmacklich so. Und ich glaube, es ist die Professionalität, mit Märthalle ist auch professioneller geworden, aber früher nicht ganz so auf Gastro-Ebene. Und ich glaube, das ist die Mischung, wo wir einfach Glück gehabt haben, dass wir das machen.
Und das können. Passt einfach gerade auch mit der Erwartung von den Gästen.
Ja, ich glaube, das Klientel ist, so ist dann einfach... Ja, das frage ich mich, aber ich weiß nicht, ob... Ich habe das Gefühl, Brunch, also ich finde es interessant, es kommen immer die Leute und so, Brunch, gell, das gibt es nicht an so vielen Orten. Und ich denke, ja, das gibt es eigentlich überall. Und ich weiss nicht, ob die Wahrnehmung von gewissen Leuten, das, habe ich das Gefühl, vielleicht sehen die das gar nicht so und denken so, wow, cool. Und wegen dem ist es eben vielleicht so der Puls von der Zeit getroffen. Weil ich habe das Gefühl, ja, jein, also das gibt es überall. Ich bin jetzt nicht der Einzige, mittlerweile gibt es das wahrscheinlich auch überall. Ja.
Und wäre jetzt das Morgenland oder auch die Morgeninsel so eine Plattform, um das Minimalistische mal auszuprobieren? Um dort erste Schritt zu wagen?
Ich weiss nicht, ob das funktioniert dort. Das wäre jetzt eher so etwas für, ich mache ja noch andere Sachen. Ich mache einerseits Caterings und Kochevents. Und dort bin ich eher so ein bisschen, das wäre eher eine Plattform, um das auszuprobieren.
Genau.
Weil dort hättest du dann auch die Aufmerksamkeit und die Leute, die offen wären für das. Weil sie auch etwas von dir als Koch erwarten. In Morgenland habe ich das Gefühl, ist so eine, dort wissen sie, dort haben wir gute Produkte. Demeter, Bio. Und eine Kontinuität. Ich glaube, wir sind auch nicht so mega teuer für das, was wir machen.
Eine Erfindung ist eben der Koch-Event. Alles ist irgendwie an die Kundschaft gut angepasst. Du machst da irgendwie handverlesen ein Menü. Erstmal parat und die Kundinnen, die dann selber mit dir kochen und am Schluss auch essen. Eine interessante Sache, du hast mal ausschließlich Produkte aus unserer Stadt wollen. Genau. Wie bist du da vorgegangen und was ist am Schluss auf dem Teller gelandet?
Es ist ich bin sehr eng mit der Märthalle irgendwie verbunden und es hat ja da die jensten Leute, die arbeiten und es kommen immer wieder unterschiedliche Leute auf mich zu und das ist mit dem Christoph Schön gesehen damals. Märthalle ist ja sehr so, immer, hey, wir müssen irgendwie Reste verwerten, wir müssen da
Food Waste
lokal alles so machen. Und ich bin so, okay, finde ich noch schwierig teilweise. Aber dann haben wir gesagt, jetzt probieren wir das mal. Und dann haben wir so einen Stadtdinner gemacht, also ich. Und dann war halt mit Christoph zusammen, Märthalle als Partner oder Partnerin. Im Frühling habe ich angefangen und im September hat dann das Menü sollte stehen. Und dann habe ich einfach mal gesucht. Ich meine, ich hatte das Gefühl, ich habe jeden Tag geschafft, so, weil du läufst halt um und überlegst, wo kriegst du jetzt irgendwelche Produkte, wo wirklich nur Basel-Stadt, also ich habe dann so Basel-Stadt-Kanton gemacht. Mhm. Riechen habe ich dann noch ein bisschen einbezogen. Und.
Ja, dann aus der Basel-Stadt.
Ja, aber es ist halt nicht Stadt. Es ist dann halt, hast du schon ein bisschen ländlicher. Und was ich halt noch gemacht habe, ist dann der Klosterfichtenhof oben, ja, Spruderholz. Aber der hat auch noch gewisse Produkte gehabt. Und ich glaube, Milch habe ich noch es ist dann halt schon Binnigen gesehen.
Da druckt man ein Auge zu.
Ja, da habe ich ein Auge zugedruckt. Genau, dort bei der Pruntautomaten oben dran. Gundeli oben. Dort der Bauernhof, wo alle immer schlitteln.
Okay, und was hat es denn am Schluss auf dem Teller gegeben?
Hey, am Schluss habe ich einen Amüsbusch gemacht aus, so trocknen, aus so wilden Tomaten.
Aus einer Vorgabe?
Nein, das ist Jein. Das ist Michelle hat sie geheissen und die hat so lecker Acker heisst das. Und ich habe dann so mit, genau mit Urban Agriculture Basel, die haben hinten dort beim Landhof haben die so eine Gärtli gehabt, mit denen habe ich zusammen geschafft, dann habe ich im Zolli habe ich Sachen holen Affen, nein. Nein, da habe ich einfach irgendetwas gesammelt.
Sehr regional.
Genau. Und dann, ich weiß gar nicht, was es so genau gegeben hat. Es hat eben das Amüsbusch gegeben, das war so eine Creme Catalan gesehen. Das habe ich eigentlich das Tollste gefunden, eine Creme Catalan gesehen.
Und der Zucker?
Habe ich dann eben keinen gehabt. Aber ich habe dann die Tomaten getrocknet, also eingekocht mega lang und die sind dann mega süß geworden und dann habe ich sie getrocknet. Also habe ich einfach Püree gemacht und dann in einem Dörr getrocknet. So. Und dann wieder püriert. Also, und dann hast du so eine Pulver gehabt. Und das ist halt dann so süß gewesen. Und das habe ich am Schluss über das, über die Creme Catalan, es ist, hat ja auch so ein bisschen das salzig-süße gestreut. Und das hat dann auch gerade so das Crunchy-Effekt gehabt. So. Und dann hat's, hat es, glaube ich, noch, dann hat's, glaube ich, Geiss gegeben, eben vom Kloster Viertel, die haben dort geissen. Dann hat's, und dann der Rest, glaube ich, alles irgendwie Gemüse, wilde Äpfel im Dessert. Dann habe ich noch die, Vogelbeere, wie heißen sie? Ahorn, nein, Ahorn, Stings, wie heißen sie? Ja, da kann man, sie sind eigentlich giftig, aber wenn man sie mega lang kocht, dann, ich habe es mal austestet, ob es geht. Nein, ja.
Aber ich wusste, es geht.
Ja, ja, mhm. Genau, so, mhm. So Sachen hat es dann gegeben halt. Mhm. Oder halt eben aus Vorgärten. Und das Interessante ist noch gewesen, ich hatte eben, eigentlich mit Urban Agriculture Basel habe ich recht zusammen geschafft und es hat, ich habe das Gefühl gehabt, die Leute waren nicht so bewusst gewesen, dass das, was ich eigentlich mache, so viel teurer wäre, als wenn ich es jetzt einfach, also, sie haben, die einen haben dann gesagt, ja, Baumnüsse kannst du nehmen. Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich jetzt ein Kilo Baumnüsse brauche, machen wir die auf. Und dann kostet es Money einfach schon, weiß nicht wie viel, weil die einfach drei, vier oder fünf
der
Stunden.
Stundenlohn. Mhm.
Ja, wenn sie es auf dem Stundenlohn wird verrechnen, plus noch Ware und weiß nicht was, dann könntest du die Nüsse nicht mehr zahlen, so. Und das hat, das ist schon etwas gesehen, wo ich gemerkt habe, hey, den Leuten ist das gar nicht so bewusst. Das Regionale und so, Aber was mir aufgefallen ist, dass, wenn man es jetzt wirklich drauf anlegt und sagt, man macht jetzt regional und man tut das Regionale ein bisschen ausweiten und sagt jetzt irgendwie 50 Kilometer oder so, dann kriegst du eigentlich fast alles. Also Kaffee kriegst du halt nicht und Wein kriegst du vielleicht gerade so.
In Baselstadt.
Ja, es hat ja ein Arlesheim oder, ja nicht, nein, aber wenn du 50 Kilo, weißt du, wenn du das regional ein bisschen ausweitest, okay. Als jetzt nur Baselstadt. Ich habe es noch recht entspannt gefunden, dann wieder so ein bisschen, das, was du vorher schon anstrengend gesehen hast, weil du das Gefühl hast, oh, jetzt muss ich da weiss nicht was, ist nachher eigentlich einfach gewesen, wie ich es so krass gemacht habe. Von dem her ist eigentlich eine gute Erfahrung gesehen, dass man es eigentlich mal zu krass macht und dann kannst du einen Schritt zurück machen und dann bist du dort, wo du willst sein.
So viel zu deiner Improvisationsgob.
Genau.
Ist denn Kochen für dich eine Kunstform? Also du kochst, um deine Gäste satt zu bekommen oder weil es ein ästhetisches Vorgehen ist mit Geschmäcker und Farben und Formen und Kombinationen?
Ich glaube, es ist beides. Also in erster Linie habe ich das Gefühl, ist es so eine Vorstellung, die du hast als Koch oder ich oder so. Gerade wenn du inspiriert wirst, durch was auch immer, im Garten arbeiten, durch die Strasse laufen, irgendein Bild sehen. Und dann hast du gerade eine Vorstellung und das nachher können umzusetzen und dann, wenn es dann gelingt, können den Gästen zeigen. Also es ist dann ein gewisser Stolz. Oder wenn der Freundin einlatscht oder so. Genau. Also es ist eine Mischung aus, also ich habe schon das Gefühl, es ist so eine, also ich finde es eine sehr starke Kunstform.
Aber dann auch wieder etwas Handwerkliches.
Auch wieder etwas Handwerkliches und auch wieder einfach etwas, was du brauchst. Mhm. Ein Buch brauchst du jetzt nicht unbedingt. Aber so schnaufen, trinken.
Du hast ein 8-jähriges Kind, das zwar kulinarisch sehr professionell versorgt wird, aber doch vielleicht auch wählerisch ist. Es gibt ja Kinder in dem Alter, die ausschließlich Spaghetti-Süßigkeiten-Phase haben oder Spinat und gerade alles Grüne, gleich Pfui-Phase. Hast du als Profi einen Tipp für eine gelungene und zufriedenstellende Kinderküche?
Kann ich andere Kinder einladen?
Weil sie stecken sich an.
Die stecken sich an, genau. Nein, für mich ist es so, dass man das, wenn du ein bisschen Story noch erzählen kannst, dazu. Also wenn du, also einerseits musst du gut kochen. Ich weiß gar nicht, wenn du irgendwie Ninja-Fan bist und dann schneidest du Brokkoli und dann sieht das aus so wie Wurfsterne, wo du dann im Ofen machst und ihm das dann nachher sagst, schau jetzt mal, jetzt gebe ich dir, du hast noch coole Wurfsterne, oder kannst essen, dann findet, also, das ist jetzt halt einfach bei mir so, aber dann findet er das cool.
Also es braucht immer eine Story.
Ja, oder einfach zwingen.
Nein. Oh, ich kalt.
Nein, aber zum Probieren. Und wenn du es dann gut gekocht hast, einfach einen Löffel probieren. Früher habe ich einfach so den Löffel mit dem, was auch immer geht, schnell so an die Lippen gehabt. Und dann haben wir halt so müssen machen. Oh, ist mega fein.
Und dann, das hat dann geschmeichelt. Es ist dann vielleicht doch gut.
Das ist auch noch etwas, was ich immer meinen Kollegen gesagt habe. Wenn er es isst, dann ist es fein.
Okay.
So.
Also es ist oft nicht so alltagskompatibel.
Nein, und ich meine, wir machen auch viel Spaghetti und Ofenherdöpfele und Ofengemüse und Sachen so. Aber sicher, was sicher nicht hilfreich ist, wenn Kollegen, je nachdem, was für Kollegen oder Kolleginnen kommen vom Kind. Aber einfach, ich glaube, mein Tipp ist einfach wirklich selber mal das Zeug probieren, wo man kocht daheim. Und dann findet man es fein oder man findet es nicht fein. Es ist einfach auch, du musst auch lernen, das Gute essen. Also, du musst gut essen. Erst dann weisst du, was es heisst, gut essen. Vorher hast du es nicht gekannt. Also, das habe ich auch gemerkt. Ich meine, früher habe ich irgendein Cordon Bleu gegessen und habe das Tollste gefunden. Mhm. Und jetzt ist so, also jetzt nicht nur Cordon Bleu, aber es ist auch eine Entwicklung und ein Lernprozess, als guten Geschmack zu lernen.
Kommen wir mal auf das Buch sprechen, Food Revolution, 100 Rezepte aus der neuen Haute Cuisine. Das ist ein Hardcover von der Katrin Meinink. 2014 in den USA rausgekommen, ein Jahr später auf Deutsch übersetzt. Zuerst mal zum Titel. Was ist genau eben Food Revolution? Nahrungsrevolution?
Ich glaube, es geht, glaub, so ein bisschen darum, wir haben ja immer in der Haute Cuisine nicht mehr immer so den Druck von dem ganzen Restaurant-Tester und all denen, wo so eben Gomio, Michelin-Sterne und so weiter. Und das ist halt ein mega Stress. Weil du musst halt jeden Tag, ob es jetzt ein Gast sind oder ob es jetzt 100 sind oder ob es, musst halt das Level halten, wo du halt dich mal erkocht hast. Du kannst dann nicht mehr einfach so, ja, jetzt, heute habe ich jetzt keine Lust.
Schleifen.
Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen einerseits so ein bisschen der Ursprung auch von dem wegkommen und trotzdem eine gute Küche machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Revolution. Und halt auch bewusst mit dem Produkt, bewusst mit den Produzenten umgehen.
Also Food Waste vermeiden, dann aber auch
genau.
Günstig bleiben und ein Bewusstsein und eine Wertschätzung
genau.
Beibehalten.
Und das Günstig fordert dann halt auch wieder eine gewisse Kreativität. Und ich glaube, die Kreativität führt dann dazu, dass du die Sachen wieder mit Liebe machst, weil du dich musst hingeben oder dich musst auseinandersetzen mit dem Produkt, mit dem Thema Kochen. Und das führt dann wieder dazu, dass du voll im Thema bist und dann halt gut kannst machen.
Wie viel von diesen 100 Rezepten hast du schon selber ausprobiert?
Ja, nicht sehr viel. Ich bin eben nicht so der Kochbuchtyp eigentlich. Ich brauche es eigentlich mehr als Inspiration. Also ich schaue mir die Bilder an und dann koche ich es nachher selber, die eigenen Sachen. Bei gewissen Sachen brauchst du halt Rezept und dann machst du sie schon nachher. Da habe ich jetzt auch wirklich das Rezept, also das Streusel da.
Dach da, ja. Aus der Lammkeule mit geräucherter Paprika und
Sijimi Togarashi. Genau. Das ist das Knusperzeug da oben drauf.
Das hast du schon mal ausprobiert?
Das habe ich ausprobiert und ich habe es dann als Amüsbusch gemacht gehabt, bei einem grösseren Event. Es hat so einen Metallstegen und dort habe ich drei verschiedene Amüsbusch gehabt und das eine ist das und das ist sehr fein gewesen. Gerade so mit, also geräucherte Paprika kannst du ja entweder selber machen oder das gibt es auch als Pulver.
Aber du hast gesagt, du tust ein Rezept selten eins zu eins wirklich genau. Dann umsetzen, sondern du pickst durch eine lustige Idee raus.
Genau. Und, also mir geht es mehr als Koch, also ich empfinde das manchmal so, manchmal hat man ja so Schwierigkeiten mit Kreativität, man muss sich jetzt überlegen, was koche ich und dann muss man sich irgendwo Inspiration holen. Und dann ist für mich sehr hilfreich und das Buch hat mich halt sehr inspiriert. Einerseits gewisse Sachen sind einfach und gewisse Sachen sind wieder toll. Und das inspiriert dann, denkst du, warum nicht einfach mal Fenchel als Dessert machen oder so. So Sachen. Du musst dann nicht unbedingt Fenchel als Dessert machen, aber du kannst ja dann Pastinaken oder Rüebli oder irgendwas. Aber es geht mehr so, dass man so, dass es quasi so, dass du so in die Gang kommst und kreativ wirst. Und das ist ein Mittel für mich, wo ich mir Inspiration und wo ich angefragt worden bin. Und ich dann nachher wir uns entschieden haben, dass wir das Buch nehmen und ich es dann wieder durchgelesen habe, hat es wirklich so mega so, also ein mega Glücksgefühl so ausgelöst, einfach weil ich es so mega toll gefunden habe. Und dann wirklich, dann hat man gerade so Lust, hey, jetzt mache ich wieder irgendwie, jetzt mache ich wieder ein Beiz auf. Oder irgendetwas. So, genau.
Katrin Meinink hat einerseits ganz tolle Fotografien eingebunden, andererseits eben 100 Rezepte, aber auch ganz viel Fließtext. Mhm. Magst du mal etwas vorlesen über die Bistronomy? Mhm. Das ist ein Begriff, um das geht es ja eigentlich,
genau. Mit
der Bistronomy.
Genau.
Was ist Bistronomy?
Ja, Bistronomy ist eigentlich so, dass man eben so die Haute Cuisine wieder in einen einfacheren Rahmen bringt. Das eben ist eigentlich wieder so ein bisschen wie die Markthalle, aber man hat dort innen so halt die Profis und die guten Produkte und das gute Essen und zu einem zahlbaren Preis. Genau, das ist auch so ein bisschen die Quintessenz auch von dieser Revolution, dass man jetzt oben runterkommt von dem. Andererseits finde ich es auch okay, dass es einen gewissen Preis hat oder dass man einfach auch die Arbeit zahlt. Aber ich glaube, das Bewusstsein einfach auch, ich meine, schlussendlich fährt es beim Produzenten an, aber dann nachher der Koch ist verantwortlich, was er auf den Teller bringt. Und der Gast ist für sich verantwortlich, ob er jetzt dort will essen, aber ich habe das Gefühl, der Gast ist. Also eigentlich hat der Koch recht viel Verantwortung und der Gast isst es dann. Da habe ich das Gefühl, sobald er im Restaurant ist, hat er wieder ein bisschen vergessen, was seine Werte sind. Der geht dann einfach essen und dann...
Weil
dann der Hunger da ist, genau. Ja, nein, genau. Ja, du hast recht, genau. Mhm. Wenn der Hunger antreibt.
Magst du mal vorlesen?
Ja, hast du das auch? Hast du das da? Ist
im Fließtext im ersten Drittel vom Buch.
Genau. Bistronomie-Köche sind natürlich auf ihr Umfeld eingestellt. Sie wissen, dass sie nur so gut sind wie ihre Zutaten. Sie sind überzeugt von den Produkten der Bauern, Fischer und Sammler. Diese bereiten sie so präzise und einfallsreich zu, dass die Zutaten sich von ihrer besten Seite zeigen. Sie empfinden eine Verantwortung gegenüber der Erde und ihrer Großzügigkeit und die Ideale der Terroir befriedigen ihre natürliche Neugier auf das Leben außerhalb der Küche. Sie machen sich aber nicht zu ihren Sklaven. Terroir findet überall und nirgends statt. Man muss es nicht mystifizieren. Es handelt sich einfach um frische Erzeugnisse, die lokal produziert werden. Das war's. Die Köche sind sich bewusst, dass die Scheinheiligkeit, mit der es häufig daherkommt, meist des Guten zu viel ist. Die Gäste werden sich nur bis zu einem bestimmten Punkt für einen Küchenchef begeistern, der gleichzeitig Pfadfinder sein und das Innere des unberührten Regenwalds auf den Teller bringen möchte. Die Küche der Bistronomie schafft das, was anderen nur selten gelingt. Sie ist Ausdruck ihres Seins vor Ort und ihre Aussage ist ziemlich geradlinig. Die besten Zutaten verwenden, die in größtmöglicher Nähe zum Restaurant auf so nachhaltige Weise wie möglich geangelt, gepflückt oder angebaut werden, kombiniert mit einem günstigen Preis. Dies alles gibt dem Essen eine tiefere Bedeutung und es wird dadurch sinnlicher und robuster. Im Grunde schmeckt man die Herkunft der Zutaten und diesen Einfluss erkennt man sehr deutlich. Kräuter und Gemüse, die auf dem Dach wachsen oder Honig aus den eigenen Bienenstöcken. Die Betonung liegt auf dem Saisonalen und dem Kult der Zutaten. Die Gerichte sind eine lebendige Reflexion der Saison. Wurzeln und Kürbisse zu karamellartiger Üppigkeit geröstet, wohltuend cremige Kohlsorten, das erdige Aroma von Pilzen, Sorbets aus Quitten, Hagebutten und wilden Äpfeln oder in Glühwein gedünstete Birnen mit Zimtsahne. Alle Gerichte werden wunderschön präsentiert. Alle Zutaten werden individuell wahrgenommen und fügen sich trotzdem mit den anderen Aromen zu einem großartigen Ganzen zusammen. Da sind keine Spielereien, nichts wird unter schweren Soßen versteckt. Die Aromen sind klar. Und das Erzeugnis ist der König. In der Welt der Bistronomie-Köche ist eine perfekte Sardine besser als ein mittelmäßiger Hummer. Keine Zutat ist mehr wert als die andere. Kein Bauer widmet sich dem Anbau seiner Kartoffeln weniger liebevoll als ein Kaviarproduzent seiner Delikatesse. Dem Ansatz dieser Köche wohnt das Verständnis inne, dass Kreativität der technischen Gegebenheit zu Diensten ist, welche wiederum dem Dienst der hochwertigen Zutaten steht. Sie besorgen die bestmöglichen Produkte, weil sie wissen, dass große Kochkunst damit beginnt. Die Bistronomie führt das Konzept der Terroir zurück auf die Umsetzbarkeit. Letzten Endes geht es auch hier um Kosten. Die Chancen sind hoch, dass Sie gerade etwas gegessen haben, das jemand gefunden hat und dass er dafür nichts bezahlt hat. Darum verwerten die Köche alles, Reste, Innereien, Kutteln. Dieser Ansatz trägt durchaus auch dem für das profitable Überleben eines kleinen Lokales notwendigen Geschäftssinns Rechnung. Wenn die Zutaten den Ton angeben, wechselt die Speisekarte meist täglich. Und mit den Zutaten ändert sich auch die Preise. Das kann Kosten verringern, wobei die Köche ihre kreative Integrität mit den Bedürfnissen der Gäste abgleichen. Eine der größten Herausforderungen für jeden Koch.
Vielen Dank, Arvid.
Bitte schön.
Ich habe beim Lesen von diesem Kochbuch das Gefühl gehabt, es ist wirklich ein Fachbuch für Profis. Mit Fachbegriffen, aber auch Zutaten, wo ich überhaupt nicht gewusst habe, was es ist. Exotisch und es ist oft ein mega Aufwand dahinter. Also jetzt gerade ein Rezept muss 4 Tage im Voraus anfangen. Da muss man ja wirklich kalkulieren, dass das machen Fachmenschen.
Es ist auch gedacht für Fachleute, das Buch. Andererseits, wenn es dort steht, 4 Tage im Voraus, ist es nicht so, dass man jetzt 4 Tage lang kocht, sondern man macht etwas, also es ist wie wenn man einen Teig ansetzt, wo halt ein Sauerteig oder so, wo jetzt halt...
Den noch selber schafft.
Wo den noch selber schafft, genau. Oder es sind Sachen, die du halt musst trocknen. Oder so. Und dann schreiben sie halt, es dauert 4 Tage.
Warum empfiehlst du das Buch?
Also ich empfehle es vor allem Köch. Inspiration. Für die Inspiration und auch wieder fürs Bewusstsein. Um ein bisschen zurückzukommen, um ein bisschen wissen, hey, wo beziehe ich meine Produkte, warum beziehe ich sie dort, um sich eigentlich wieder so selbst zu reflektieren und zum, ja. Und vielleicht schon auch Leute, die sehr gerne kochen und das daheim. Es ist auch, ich finde es auch noch cool zum Anschauen und ich glaube, es inspiriert auch jetzt außerhalb von Köch, kann auch inspirierend sein.
Was steckt denn hinter dem Modetrend Bistronomie wirklich? Also viele Köchinnen und Köche verfolgen irgendein Konzept. Zum Beispiel Tanja Granditz spielt mit Farbe oder der Jotam Ottolenghi mit seinen sehr individuell abgestimmten Kompositionen.
Ich glaube, das Buch ist ja auch so ein bisschen im englischsprachigen Raum, also nicht in Großbritannien, sondern halt auch USA und
Australien.
Und ich glaube, die Schweiz ist vielleicht Zürich, aber die Schweiz ist noch so ein bisschen zu klein für die Form von Gastronomie. Was ich eigentlich schade finde, weil, also eben gerade ich würde eigentlich am liebsten einfach irgendwo essen und ich weiss, es ist super gut zum Essen und ich kann einfach ansitzen und dann kriege ich einfach zu essen. Und ich muss nicht überlegen.
Mit dem Vertrauen, dass es dir wohl schmeckt.
Mit dem Vertrauen oder einfach mit, ja, weil das, also das Vertrauen ist ja auch eine Form von, du kommst schon ins Restaurant rein und weisst, so ein bisschen, was abgehen wird. Also ich weiß das zumindest. Eben so ein bisschen der Touch von verrauchtem Bistro, wo sie dann, wo halt vielleicht wirklich noch ein Bistro ist, aber dann eine schöne Teller, also angerichtet schön oder gut schmeckendem Essen. Das fehlt so ein bisschen in Basel, dass man das Gefühl hat, der Mut.
Der fehlt noch.
Der fehlt noch so ein bisschen, ja.
Könntest du da zum Beispiel im Morgenland oder in der Morgeninsel eigentlich dort aufwenden?
Nein, aber ich habe schon 1-2 so Konzepte überlegt und schon ausgearbeitet und schon kurz davor gesehen, wo man wirklich so ein Restaurant macht, wo man einfach sagt, hey, du musst eigentlich also, du musst jetzt einfach essen, was ich koche, und zwar ungefragt, und dann sagst du einfach stopp, jetzt habe ich genug Salziges oder was auch immer, und es gibt halt einfach Essen, und es kostet halt dementsprechend, es ist dann nicht, es kostet dann, jeder Dollar kostet dann halt irgendeine 25, keine Ahnung, 25 Franken oder irgendwas. Und, oder vielleicht auch mehr, je nachdem. Und dann kriegst du halt einfach das, was ich gerade Lust habe. Oder das, was wir in der Küche dann gerade Lust haben zu essen. Mit tollen Produkten. Und es müssen dann auch nicht riesige Portionen sein. Sondern es geht eigentlich auch ein bisschen um, es soll ja auch inspirierend sein. Also, ich bin in Israel gesehen und das Inspirierende dort war, dass man dann gemeinsam mit Leuten an einem Tisch gehockt ist, die auch vielleicht zufällig oder geplant in einem Restaurant gesehen sind. Und dann kommt man ins Gespräch und es ist dann so eine Mischung aus Erlebnis, wo entstanden ist im Restaurant selber.
Mit dem Gastgeber oder Gastgeberin?
Jein, oder sogar nur Gäste. Aber weil das Restaurant das so geboten hat. Eben, entweder sei es ein langer Tisch einfach. Und dann
hat es
einfach
alle Gespräche zum dann geht's einfach, Essen passt.
Genau.
Mit der ganzen Atmosphäre.
Genau.
Und das schwebt dir vor für den Raum Basel.
Ja, das hat, ja, genau. Also, das fände ich toll, ja. Und ich fände es auch, das war fast das Einzige, was ich mir noch fast vorstellen könnte. So wirklich Restaurant.
Reden wir noch über Gender. Mhm. Gerade in diesem Buch, aber auch sonst in der Küche. Herkömmliche Hausfrauen kochen meistens so zweckmässig und unspektakulär. Natürlich, es gibt viele Ausnahmen. Aber wenn es um eine Auszeichnung oder um ein grösseres Renommee geht, dann die Männer an den dampfenden Töpfen kochen. Auch in dem Buch, wo alle beteiligten Köche in einer Kurzbiografie vorgestellt werden, sind alles Männer. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, gibt es denn da wirklich nicht Köchinnen, die auch können sich mit einem tollen Rezept vorstellen können? Obwohl die Autorin ist eine Frau. Wie ist dir jetzt bisher gegangen mit weiblichen Vorgesetzten und Kolleginnen in der Branche?
Ich habe schon auch Frauen gehabt, die mit mir zusammen gekocht haben. Ich kann mir vorstellen, dass weil es halt teilweise auch so ein bisschen Rauch zu und her geht, aber es ist nicht mehr so ganz so krass.
Mit viel Alkohol nach dem Vier oben?
Ja, das ist vielleicht schon immer noch so. Aber einfach der Stress und dann vielleicht auch der Ton, der das hervorruft, wenn man dann Stress hat. Und
die körperliche Belastung.
Die körperliche Belastung. Ich glaube das. Und ich glaube, die Frauen, die es schaffen, haben wahrscheinlich auch einen Weg gefunden. Aber ich glaube, Tanja Grandi hat auch 18 Stunden für ihn noch geschafft. Mhm. Für das, um etwas erreichen. Und die ist wahrscheinlich sehr ehrgeizig und erreicht dann das auch. Und ich glaube, das braucht es wahrscheinlich als Frau. Ich glaube, es braucht eine gewisse Form von Ehrgeiz, um können über dem stehen. Ein bisschen über deine harten Arbeitszeiten, dem Stress. Weil es ist einfach dann hart. Gerade wenn du dann eben jetzt auf einem gehobeneren Niveau willst kochen, wo du dann halt auch Aufmerksamkeit kriegst und so weiter.
Und wie schätzt du die Zukunft ein? Werden die Frauen das Feld von hinten aufrollen?
Für mich ist das also gar ist nicht das so. Nein, das glaube ich nicht. Also es ist ja nicht so wichtig für mich. Das spielt für mich nicht so eine Rolle. Also ich lege da nicht so ein Augenmerk drauf, es muss jetzt ausgewogen sein. Und nur damit es ausgewogen ist, macht man es ausgewogen, sondern hey, es ist in gewisser Form so, wie es ist. Und ich glaube, man soll einfach jede respektieren, egal ob Mann oder Frau. Und ja, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen hier, aber dir ist es aufgefallen. Aber mir ist nicht so ein wichtiger Punkt.
Ich habe mich einfach so gefragt, ist das rein zufällig, dass das einfach die Besten sind und das sind jetzt einfach alles gerade Männer oder ist das schon ein
Ausfall? Nein, es gibt schon sehr wenig Frauen, wenn du jetzt so Top-Restaurants anschaust, wenn du mal auf so Michelin Top 100 Restaurants der Welt gehst, gibt es schon nicht so viele Frauen, also es sind hauptsächlich Männer. Aber es gibt schon auch Frauen. Also Tanja Grandi zum Beispiel ist auch.
Merci vielmals.
Die kennen wir halt, genannt.
Arbeit weg. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wenn Sie eine Frage oder eine Bemerkung zum Gespräch haben oder zum Buch?
Also ich hätte eine Frage. Du schaffst ja jetzt, also du hast das Morgenland oder gibt es Brunch. Und mit dem Buch ist das ja eine sehr kreative Geschichte und sehr eine inspirierende Geschichte. Wie kannst du deine Kreativität beim Brunch ausleben?
Ich glaube, wir machen die, also ich arbeite dort auch noch mit dem einen Koch, also mit Jakob, seinen Eltern zusammen. Die haben auch einen Bio-Bauernhof, einen kleinen. Und dann gibt es halt auf das, was es gibt. Und die Kreativität ist bei mir, also der Brunch ist ja fast so alt wie mein Sohn. Ist ein bisschen älter. Und ich habe die Gewichtung jetzt eigentlich eher aufs Familienleben. Für die Kreativität quasi. Also, der Brunch, durch das, dass wir eine gute Ausbildung haben und kreativ sind, können wir tolle Sachen machen. Aber ich habe das Gefühl, durch das, dass wir, ich habe eben wie mehr, mir ist der Wert für das kreative Sein hat dann aufs Familienleben übergeschwappt. So. Das heisst, das ist mir dann fast, ich schätze es, dass wir so Glück haben, dass das so gut läuft und ich so viel Zeit mit der Familie kann verbringen. Also, das ist mir sehr viel wert gewesen. Gerade am Anfang. Jetzt macht er dann irgendwas, für den Kollegen und wird langsam älter und es wird wahrscheinlich noch mehr so, dass ich dann nicht mehr so, schon immer noch wichtig, aber da sind Kollegen wichtig und so. Und ich glaube dort, dass ich die Kreativität in der Aufbau oder in Zeit mit meiner Familie oder mit meinem Sohn habe können investieren. Ja, und halt die Koch-Events, wenn ich dann ab und zu wieder Lust habe. Oder wenn ich einen Geburtstag habe, dann koche ich eigentlich für die Freunde oder so. Ja, ich glaube, die Energie quasi, wo die Kreativität lässt hervorsprießen, die habe ich ins Familienleben können investieren.
Also im Moment schaffst du zum Geld verdienen und den Rest durch geniessen privat
quasi. Jo, ja. Also es hat sich natürlich so entwickelt und jetzt sind wir natürlich, bin ich sehr dankbar und muss es auch immer wieder bewusst werden, wie das es ist. Aber dass ich die Balance habe oder mir das so kann wählen, genau, habe ich natürlich, ja. Es war immer so ein bisschen Zwiespalt gewesen bei mir. Das Schaffen einerseits. Und wenn ich es mache, dann muss ich es richtig machen. Genau. Und andererseits werde ich eigentlich Zeit haben mit meinem Kind. Weil das ist irgendwann, die Zeit ist dann nicht mehr da. Das ist dann alt, genau.
Merci vielmals.
Ja, bitte.
Gibt es eine Frage aus dem Publikum?
Ich habe noch mal eine Frage. Fragst du uns, wie du Brokkoli machst? Wenn es ein einfaches Rezept ist, zum Beispiel für dein Kind.
Aha, ja.
Hast du das Geheimnis oder verratst du es uns?
Es ist eigentlich kein Geheimnis. Ich verrate es sehr gerne. Es ist kein Geheimnis. Ich bin eben eine Stunde und ich tue es wirklich auch immer so ein bisschen weiterempfehlen, dass ich, das kannst du eigentlich fast mit jedem Gemüse machen, aber auf den Brokkoli schneiden, die Röseli, dann der Stiel ein bisschen unten der Schelle, dort ist halt einfach holzig, und dann auch in ganz feine, kleine Stückchen schneiden. Olivenöl, also für Backblech, Backpapier, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Und dann bei 200, je nach Ofen, 220, 230, 40. Je nachdem, wie gut der Ofen ist, 5 Minuten oder so. In den Ofen. Und dann ist er wirklich schon so fast so ein bisschen dunkelbraun-schwarz, Drösele, so knusprig oben. Und der Brokkoli ist aber noch knackig. Und dann, also, dann lieben das Kinder. Also nicht, also auch mein, genau.
Sogar dein.
Nein, nicht sogar mein, aber auch die anderen, die halt dann auf Besuch kommen oder, genau. So, genau. Und es ist einfach mega einfach. Also, das ist in 2 Minuten hast du den Brokkoli geschnitten und kannst eigentlich mit allem machen. Blumenkohl ist auch super fein so. Und sogar noch Blätter. Letztes Jahr habe ich auch durch die Blätter, die es noch an der Brokkoli-Stiel hat, einfach gerade mitgenommen und dann mein Sohn hat am liebsten das gehabt. Nur die Blätter. Aber ich denke, Salz ist schon noch. Und Öl, ja.
Noch eine Frage aus dem Publikum?
Gerne, ja. Ich würde noch fragen, finnische Küche. Mhm. Was müsste ich mir unter dem vorstellen? Unter der finnischen Küche? Was ist speziell?
Ich habe festgestellt, wir sind dort auch so ein bisschen in den gehobeneren und vielleicht in den besseren Restaurants von Helsinki gegessen. Und ich habe schon auch gemerkt, es gibt so einen überschwappenden Trend, der nicht einmal damit zu tun hat, dass sich die Köche jetzt untereinander absprechen oder dass sie jetzt irgendwie auf die Homepage gehen und schauen, was kocht der, was macht der. Aber dass es so eine, ich weiß nicht, so eine geistige Ebene gibt, wo einfach der Zeitpunkt oder wo macht, dass alle zu dieser Zeit das Ähnliche kochen oder die ähnliche Form. Und das ist mir schon auch noch aufgefallen, dass das, also gerade hier in der Schweiz, sehr krass, dass das sehr ähnlich alles so ist, die Form, eben, jetzt machen alle hier Pürele und Gelee und dann machen alle irgendwie so Sösli noch drauf und so. Und das ist auch dort so gesehen. Aber die finnische Küche, eben, es ist natürlich, einerseits ist, dass sie dort mehr haben und sehr so lokal halt viele tolle Produkte haben, Und die Einfachheit, also eben, dass es dann halt wirklich einfachere Sachen sind auf dem Teller, also nicht so Shishimishi, nicht zu viel. Und, aber sonst ist es nicht so viel anders, wie wenn wir jetzt hier in ein gutes Restaurant gehen essen. Also ich rede jetzt gut, so halt vielleicht von einem, vielleicht schon ein Michelin-Stern oder gerade so Noni. Und ja, also es muss auch nicht sein. Ich bin auch schon gegessen, wo es sehr fein war und es nicht gehabt hat. Aber ich glaube, man kann sich schon so ein bisschen und das heben. Aber es ist dann halt gerade preislich.
Merci genau. Wir haben noch Zeit für eine Frage aus dem Publikum.
Für das Morgenland ist ja absolut spannend, das Angebot. Aber ist nicht auf eine Nacht sehr repetitiv, dass jeden Sonntag in der ganzen Fülle, in dieser Perfektion darzustellen, kommt dann nichts anderes kurz, von dem du jetzt so geschwärmt hast, nämlich das kreative Kochen mit ganz anderen Zutaten und so weiter. Wie gehst du mit dem um?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist immer so ein bisschen so etwas, wo ich manchmal so ein bisschen nachtraue. Oder ich muss mir wieder bewusst werden, dass es ist halt doch auch eine gewisse Form unternehmerisch. Und ich mache ja nicht, ich muss einerseits Mitarbeitende führen, ich muss einerseits schauen, dass das Geschäft läuft, Buchhaltung etc. Und ja, ich tue mich quasi noch so ein bisschen am Leben erhalten, eben mit diesen Events und mit diesen Caterings, wo ich je nachdem kann, das, was ich jetzt hier so geschwärmt habe, kann nachgehen. Aber es ist eben schon so, gerade eben, weil ich jetzt das wieder gelesen habe, ist schon so ein bisschen wehmütig, ist mir schon ein bisschen wehmütig geworden, weil eigentlich hätte ich das schon sehr gerne noch, koche ich schon sehr gerne auch so. Ja, und das gibt mir das Morgenland nicht. Genau. Und das ist schon ein bisschen schwieriger Punkt. Weil dann bin ich wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen auf der Suche, gibt es vielleicht doch noch irgendwo etwas.
Trotzdem anhaltender Erfolg.
Ja, da gibt mir halt eben das andere, was ich vorher gesagt habe, mit der Familie, mit der Zeit. Genau.
Ich möchte ganz herzlich danken für das Gespräch, Arvid Weg. Du hast ein kleines Geschenk von der GGG fürs Mitmachen. Oh, wow. Herzlichen Dank.
Dankeschön vielmals.
Auch Ihnen, verehrtes Publikum, vielen lieben Dank fürs Kommen, fürs Interesse, für die Beteiligung. Der nächste Tag ist am 20. Februar am 7. Uhr oben mit dem Lukas Loss. Er ist Pianist und seine Lieblingslektüre ist Max Frisch Stiller.
Hörbox. Immer am Samstagnachmittag um 4 Uhr und in der Wiederholung am Sonntagmorgen um 10 Uhr. Hier auf Radio X.